Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi!
Hallöchen.
Wir sind wieder zurück.
Es geht.
Was wir alles so gemacht haben, ne, in den Wochen, wo hier Pause war.
Hauptsächlich umgezogen.
Umgezogen, Junggesellenabschiede organisiert, Hochzeiten gefeiert, Trauzeugin gewesen. Eigentlich zu viel, aber trotzdem schön und wir haben es geschafft.
Yes.
Wir sitzen hier also das erste Mal in unserem neuen kleinen Tonstudio. Raffi hat sich hier sein kleines Reich bzw. unser Reich jetzt eingerichtet, in dem wir jetzt für euch die kommenden Folgen aufnehmen werden. Also wenn es ein bisschen anders klingt, aber ich glaube, es müsste besser klingen, weil der Raum ein bisschen kleiner ist, dann liegt es daran, dass wir in unserem neuen Trautenheim die neue Folge Ofenkäse Crimes aufnehmen.
Ja, also die Wände sind auch anders gebaut, deswegen denke ich, resoniert das anders und dann der Boden ist anders. Und
Alter. Es ist auf jeden Fall jetzt viele Sachen in einem sehr kleinen Raum.
Ja, wir haben uns eigentlich ein klein bisschen verkleinert, haben jetzt dafür einen kleinen eigenen Garten bei und irgendwie haben wir echt viel Proll.
Warum denn jetzt wir?
Naja, du hast auch viel Proll.
Was ist denn Proll?
Also Proll für alle, die nicht hier aus der Gegend kommen, sind
Proll kein
so allgemeiner. Sachen. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Ja, aber was heißt denn Sachen? Meinst du jetzt Stühle? Das ist ja kein Proll.
Naja, okay.
Also ich gucke, jeder darf jetzt mal einen Gegenstand hier im Raum raussuchen, der für den anderen Proll ist. Du fängst an.
Dein kompletter Haufen an Kram, der da liegt.
Das sind sauwichtige Unterlagen, das sind Arztbriefe und sowas. Okay, das ist Proll, den man wegräumen kann. Aber Proll ist für mich sowas wie, ah, ich habe was gefunden. Raffi hat nämlich im Keller eine super alte Angel gefunden. Und die steht jetzt hier in der Ecke rum.
Ja, wenn jemand von euch sich auskennt mit historischem Angelgerät, Alter. Ich brauche noch jemanden, der mir die schätzt und einschätzt, ob man die ob die teuer ist, weil die ist wirklich alt, also die ist nicht zum Zusammenfahren, sondern die ist richtig zum Auseinanderstecken, die ist aus so gemaserten Holz, also wenn sich da jemand auskennt, immer her damit.
Also ihr habt gehört, meine Unterlagen so mit, sind nicht Einstellungssachen, Steuern, Sachen, das ist Proll, aber die Angel ist hier schon ein wichtiges Utensil.
Die sind eine Wertanlage.
Okay. Gut, ja, kommen wir zu dem zurück, warum eigentlich alle heute hier sind. True Crime nämlich. Und genau darum geht's natürlich heute. Wir gehen ja jetzt ganz stark auf den 31. Oktober zu, also auf Halloween. Auf Halloween?
Ja.
Okay, ich habe zu Halloween, auf Halloween. Leute, ich glaube, das braucht heute ein bisschen Übung. Aber wir gehen auf Halloween zu. Und ich habe mir gedacht, ich bringe dir heute eine schaurige Geschichte passend zur Jahreszeit mit.
Geschichten aus der Gruft.
Ach so, bevor wir loslegen, wir möchten nochmal dem Daniel und den Fabian von Blutrausch, ehemals Blutspuren-Podcast, ganz, ganz großes Dank aussprechen. Die haben nämlich für uns eine Abwesenheitsvertretung gemacht. Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, die haben einen sehr spannenden Cold Case bearbeitet. Und ihr wisst ja, den gibt es nicht so oft von mir. Also könnt ihr da auf jeden Fall mal reinhören.
Und lasst ihr noch mal auf Instagram und so ein bisschen Liebe da. Die hatten ein paar aufwühlende Wochen.
Turbulente Phasen hinter sich gehabt. Ja, aber umso mehr haben sie es verdient, dass sie ganz viel Liebe kriegen. Bist du ready, Raffi?
Jawohl.
Okay. Wenn ihr die Bilder zur heutigen Folge sehen wollt, dann schaut einfach mal auf Instagram unter Ofenkäsecrimes mit AE rein. Da sagen wir auch nochmal Bussi und Baba für 1000 FollowerInnen da. Juhu. Das ist das Haus Gottes. Hier singen die Engel. Hier spricht Gott und Menschen hören zu. Beten, bereuen und segnen sich selbst und leben wie im Himmel neben Gott. Diese Inschrift ist zu lesen, wenn man das Tor zum Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in Tanaku betritt. Tanaku liegt weit abgelegen in den östlichen Ausläufern der Karpaten, fast in Moldawien. Die Fahrt, zum Beispiel von Berlin, dauert 2 Tage und ein halbes Jahrhundert. Autobahnen werden zu Landstraßen und Landstraßen zu löchrigen Pisten. Rechts und links schrumpfen ausgedehnte Weizenfelder zu tennisplatzgroßen Bohnenäckern. Krumme Bauern schwingen langstielige Hacken gegen das Unkraut. Die Häuser werden schmutziger, die Pferde dürrer und die Autos immer älter. So beschreibt Reporter Philipp Lichterbeck den Ort des heutigen Geschehens. Doch das hier ist nicht der Beginn einer alten Sage. Keine Geschichte, die vor vielen Jahren gespielt hat. Auch wenn das, was ich euch heute erzähle, genau das vermuten lässt. Und Raffi und liebe ZuhörerInnen, ich zeige euch direkt mal ein Bild von Tanaku und dem Kloster. Und das darf Raffi dann einmal für euch beschreiben.
Das ist aber nur die Kirche, oder?
Ja.
Ja, das ist so eine kleine Kirche aus Holz. Das Dach ist, also irgendwie aus einem Metall sieht das aus. Und das ist schon geflickt an einigen Stellen. Ganze steht irgendwie am, sieht aus wie am Waldrand. Boah, ist eine, halt eine kleine, unscheinbare Kirche. Nichts Prunkvolles im Prinzip.
Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es irgendwie nicht prunkvoll ist oder super pompös oder ausladend, sondern eher so ein bisschen, ja, zusammengewürfelt wirkt, finde ich.
Ja, vor allem durch das geflickte Dach.
Der Morgen am 15. Juni 2005 ist noch nicht ganz angebrochen, als die Lichter der Krankenwagen den schmalen Waldweg zum Kloster erhellen. Im Inneren der christlichen Räume angekommen, sehen die SanitäterInnen den Körper einer jungen Frau, die in ihrem Nonnengewand auf einem improvisierten riesigen Holzkreuz liegt. Irina Kornitschi ist zum Zeitpunkt des Auffindens gerade einmal 23 Jahre alt. Was die SanitäterInnen zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass Irina bereits seit 3 Tagen eine Odyssee im Namen der Vertreibung des Teufels unter der Leitung eines Mannes namens Daniel Corrugiano, dem Geistlichen des Klosters und einigen christlichen orthodoxen Nonnen über sich ergehen lassen musste. Irinas Leben war bereits früh von Leid geplagt. Sie blickte im Jahre 1981 das Licht der Welt. Sie wuchs in Armut in Vaslui in Ostrumänien auf. Mit gerade einmal 3 Jahren füllen sich die Augen der kleinen Irina mit schrecklichen Bildern. Sie findet ihren Vater, der sich an einem Balken des Hauses erhangen hat, auf. Ohne die finanzielle Unterstützung findet sich Irinas Mutter in Not wieder. Sie kann ihre Tochter und die beiden Geschwister nicht versorgen und ernähren. Um zu verstehen, warum die Unterbringung in den Waisenheimen von Rumänien Ende der 80er Jahre eine Tortur war, machen wir einen kleinen Ausflug in die gesellschaftspolitische Situation Rumäniens zu dieser Zeit. Rumänien kam nach dem Zweiten Weltkrieg unter sowjetischen Einfluss. Kommunisten ergriffen die Macht im Land. Politische GegnerInnen wurden verfolgt und andere Parteien verboten. Industrie und Landwirtschaft wurden verstaatlicht. Die Geheimpolizei, Securitate, wurde aufgebaut. 1948 wurde Rumänien zu einer Volksrepublik erklärt. Parteivorsitzender und Staatschef war George Georgiou Dei. Nach dessen Tod wurde Nicolae Ceaușescu sein Nachfolger. Er machte Rumänien zu einer sozialistischen Republik. Unter seiner diktatorischen Herrschaft förderte er einen Personenkult um sich, ließ alle Gegnerschaft brutal unterdrücken und führte eine sogenannte Familienpolitik ein. Und jede Familie sollte mindestens 5 Kinder bekommen. Verhütung wurde natürlich verboten. Viele Familien verarmten und verstießen auch ihre Kinder. Und somit stieg auch die Zahl der Straßenkinder enorm an. Die Kinderheime waren dann komplett überfüllt und es herrschten halt katastrophale Zustände von Verwahrlosung. Und trotz dieser Umstände schien Irina sich altersgerecht zu entwickeln. Sie wurde als stark beschrieben. Sie liebte Karate und nahm sogar an Selbstverteidigungskursen teil. In Sportkleidung fühlte sie sich am wohlsten. Und so wurde Irina zu einer jungen Frau, die sich im Jahre 2001 entschied, als Kindermädchen in Deutschland in Niederbayern zu arbeiten. Ihre Gastmutter erinnert sich später, dass Irina immer offen und herzlich war. Während ihrer Dienstzeit in Deutschland hielt sie stets den Kontakt zu ihren Geschwistern und ihrer besten Freundin namens Paraskeva. Paraskeva entschied sich im Jahre 2003, dem Orden des Klosters von Tanaku anzuschließen und ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Schwester Paraskeva schreibt Irena immer wieder Briefe, in denen sie von dem Abt, also dem Vorsteher des Klosters, namens Vater Daniel Corroganu erzählt. Ihm könne sie ihre Sünden beichten. Danach fühle sie sich friedlich und erleichtert. Und Raffi, ich zeig dir jetzt mal ein Bild von diesem Vater Daniel. Brace yourself, sage ich nur. Wer ist das nochmal? Weil ich weiß nicht, an wen der mich erinnert.
An Gimli.
Wer ist Gimli? Weil ich denke die ganze Zeit, ich kenne diesen Mann irgendwoher. Der sieht doch aus wie aus dem Film.
Ja, weil du den von Herr der Ringe kennst.
Kannst du mir mal kurz ein Bild von Gimli zeigen? Kannst du mal kurz das raussuchen, bitte? Ja, okay. Ja, okay, der Typ sieht halt wirklich aus wie dieser Gimli von Herr der Ringe. Aber irgendwie auch aus einer von Game of Thrones, ne? Beschreib doch mal den ZuhörerInnen, wie der aussieht, damit die da auch dran teilhaben können.
Ja, also der normale Zuhörer oder die normale Zuhörerin, die irgendwie in den letzten 20 Jahren ein Stück Popkultur mitbekommen hat, weiß, wie Gimli aussieht.
Die wissen auch, wenn die das auf Ofenkäse Crimes auf Instagram sehen, wen wir meinen sofort. Beschreib's also, trotzdem mal.
Er hat einen langen roten Rauschebart und also das ist es allein noch nicht und hat tatsächlich auch auf dem Bild so einen weirden, das sieht fast aus wie ein Wams an, aber es ist so ein,
das ist ein Wams.
So eine Art Kaftan, glaube ich.
Was ist denn ein Wams?
Ein Wams ist so eine Oberbekleidung aus dem Mittelalter.
Also so eine Weste? Meinst du diese Weste, die der anhat?
Nee, ein Wams ist aus so einem Stück.
Ah, okay.
Glaube ich.
Also er sieht wirklich aus wie von Herr der Ringe oder Game of Thrones oder so entfallen.
Ja.
Wirklich. Ja, sehr auffällig. Paraskeva, also Irenas Freundin, möchte sie davon überzeugen, dass sie im Kloster besuchen kommt. Hier könne auch sie Seelenfrieden finden und an der heiligen Kommunion teilnehmen. Im Jahre 2005 entschließen sich Irena und ihr Bruder Vasile dazu, das Kloster aufzusuchen. Vater Daniel Peter Corroganu ist erst 29 Jahre alt, als er beginnt, die Leitung des Klosters zu übernehmen. Ein Jahrzehnt vor den Ereignissen war er Fußballspieler in Vaslui, seiner Heimatstadt. Er begann ein Theologiestudium an der Universität von Iași, nachdem er an der Universität Bukarest, wo er Sport oder Jura studieren wollte, keine Zulassung erhalten hat. Ein Jahr später wurde er von einem Geschäftsmann aus seiner Heimatstadt angeworben, um beim Bau des Klosters von Tanaku in den Hügeln nahe der Stadt zu helfen. Er wurde vom örtlichen Bischof geweiht, der erwartete, dass er sein Studium fortsetzen würde. Aber surprise, der hat sein Theologiestudium nie zu Ende gebracht und die haben den aber dann trotzdem zum Priester geweiht und gesagt, ja, wir haben ein bisschen Personalmangel, mach das mal. Und im Jahr 2003 hatte der Pater Corroganu dann auch einige Auseinandersetzungen mit der Diözese. Als der Bischof nämlich kam, um ihm das Kirchenrecht vorzulesen, behauptete er, die Regeln seien Neuerungen aus dem 19. Jahrhundert, die von der Freimaurerei gemacht worden seien.
Da geht ja jetzt aber auch schon wieder einiges durcheinander in dem Kopf von dem Vater Daniel. Eieiei.
Also der Predigt ist halt auch immer so, ne, dass die Freimaurer irgendwas tun würden und so. Also er ist schon auch ein bisschen...
Ja, machen die ja auch.
Jo. Corroganu organisierte im Tanaku-Kloster eine Gemeinschaft von 25 Nonnen, die ihm allen Anschein nach völlig ergeben waren. Und so bald auch Irina Konnichi. Ihre Tage bestanden aus dem Besuch der Heiligen Messe und dem Helfen auf dem Anwesen. Einige der Schwestern sind über 70 Jahre alt, doch die Mehrheit ist nicht älter als 30 Jahre alt und stammen wie Irena aus ärmlichen Verhältnissen. Doch Irena fühlt sich hier sicher. Sie erkennt, wie gut es ihrer Freundin es hier in den Räumen von Tanaku geht. Und schließlich spielt sie ebenso mit dem Gedanken, sich dem Konvent anzuschließen. Am 8. April 2005 erzählt Irena Vater Daniel von ihrem Kindheitstrauma. Sie erzählt von dem Suizid ihres Vaters und von den schrecklichen Jahren im Waisenheim. Vater Daniel erklärt ihr, dass es wichtig sei, dass sie nicht mehr in den Westen nach Deutschland zurückkehrt und überzeugt Irena, sich neben dem Kloster ein Haus bauen zu können. So könne sie nahe bei ihm und Gott sein, die Irina ein seliges Leben bieten können. Allerdings müsse Irina an der Zeremonie der Heiligen Kommunion teilnehmen. Und so entledigt sich Irina am nächsten Tag ihrer zivilen Kleidung und streift das schwarz-weiße Gewand über. Nach der Kommunion berichtet Irina, dass sie sich verändert fühle, leichter, friedlicher. Als am Abend die Klänge des Semantrons, ein Instrument, das aus Holz besteht und mit Blech überzogen ist, die Räume von Tanako erfüllt, bemerkt Irina Folgendes. Zuerst war der Puls spärlich und schwer. Dann beschleunigte er sich und stieg bis zu meinen Ohren auf und trug mich, wie im Flug, zu der Tür der Kirche. Obwohl sich Irina zum Glauben hingezogen fühlte, so merkte sie doch, dass sie sich in dem Gewand der Nonne verkleidet fühlte. Sie entscheidet sich also nur wenige Tage später, das Kloster zu verlassen und ihr Habit gegen ihre Sportklamotten einzutauschen, in denen sie sich so wohlfühlt. Doch die Schwestern des Ordens halten sie auf. Nilanisa, die oberste Schwester des Klosters, versuchte sie zu überreden, zu bleiben. Und Irina bleibt, wenn auch in ihrer regulären Kleidung. Doch die Schwestern und darunter auch ihre beste Freundin Paraskeva beobachten eine Verhaltensänderung in Irinas Wesen. Sie beginnt während der Messe zu kichern, macht die Mimik der Nonnen nach und beleidigt sie. Paraskeva erinnert sich, dass Irina, Zitat, sehr böse reagiert hat, wenn man den Namen Jesus in den Mund nahm. Paraskeva bringt Irina somit zu Vater Daniel. Dieser ist davon überzeugt, dass Irinas Verhalten daher rührt, dass sie vor der Heiligen Kommunion vergessen habe, Dinge über ihr Leben zu beichten, die sie jetzt umtreiben. Er bittet sie erneut zu sprechen und zu beichten. Doch Irina spricht nicht. Irinas Freundin Paraskeva, mit der sie die schlimmste Zeit im Kinderheim zusammen verbrachte, übernimmt und erzählt im Detail von den körperlichen Misshandlungen, die Irina im Kinderheim erfahren hat. Vater Daniel beobachtet, wie Irina während der Erzählungen mit dem Oberkörper hin und her schaukelt. Als der Abt die Hände über Irina streckt und ein Gebet für sie sprechen möchte, beginnt Irina zu schreien. Es ist, als ob zwei Stimmen aus ihr sprechen. Eine Stimme, die spricht, schreit immer wieder, dass sie Tanaku verlassen möchte. Die andere fleht und wimmert, bittet die Ordensschwestern, bleiben zu dürfen. Plötzlich fällt Irina auf den Boden und ist bewusstlos. Und dann machen Vater Daniel und seine ergebenen Schwestern die einzige richtige Entscheidung. Vorerst. Sie bringen die 23-jährige Irina 2005 also in ein Krankenhaus. Irina versucht sich zu wehren, tritt und schlägt die Nonnen. Die versuchen sie in ein Auto zu bringen. Irina schafft es sich loszureißen und rennt auf die Wiese vor dem Kloster, wo sie schließlich stürzt und sie beginnt zu gröhlen. Ihr Gesicht vergräbt sie im Dreck der Erde. Schwester Nilanisa, erschrocken über die Ereignisse, ruft den Krankenwagen und bittet sie, Sedativum mitzubringen. Doch der Empfänger des Anrufes lehnt die Hilfe ab und rät sarkastisch, zu beten für Irina, da sie ja sowieso schon im Kloster ist. So sehen sich Vater Daniel und Nilanisa dazu gezwungen, ein dickes Seil um Irinas Hände zu binden, sie zu fesseln, um sie so in das Auto zu bewegen, dass sie schließlich ins Krankenhaus bringt, wo sie sediert und stationär aufgenommen wird. Eine der Krankenschwestern wendet sich leise an Nilanisa und sagt, das, was Irina zeigt, kann offensichtlich nur im Kloster behandelt werden. Doch die Ärztinnen vor Ort diagnostizieren ihr das Offensichtliche. Irinas Zustand beruht auf einer disorganisierten Schizophrenie. Sie wird auf eine psychiatrische Station verlegt, mehrmals fixiert und erhält starke Psychopharmaka. In diesen 2 Wochen erhält sie immer wieder Besuch von Paraskeva und Nilanisa, die später aussagen, sie hätten beobachtet, wie Irina aggressiv auf christliche Symbole reagiert. Nach nur 2 Wochen wird Irina entlassen. Die Medikamente scheinen ihre Wirkung zu zeigen. Und die Ärzte teilen ihr mit, dass sie ihr nichts mehr für sie tun können und entlassen sie in die Obhut des Ordens nach Tanaku. Zurück im Kloster angekommen, wurde eine Schwester namens Anastasia dazu beauftragt, Irina zu überwachen und für sie zu sorgen. Nach kurzer Zeit der Besserung beobachtet Schwester Anastasia erneut Verhaltensveränderungen in Irina. Sie sang, schrie oder starrte tagelang an die Wand. Schwester Anastasia war davon überzeugt, dass die junge Irena besessen vom Bösen höchstpersönlich war. Anastasia beschrieb ein Zittern aus der Hölle, was sie in ihrer Gegenwart fühlte. Vater Daniel interpretierte Irenas Anfall nun ebenso als religiöses Phänomen. Er hatte in orthodoxen Lehrbüchern gelesen, dass jemand, der bei der Beichte nicht alle Sünden gesteht, aber nachher dann trotzdem die Hostie empfängt, vom Teufel heimgesucht werden könnte. Vater Daniel entscheidet sich, Irena trotzdem im Kloster weiter zu beherbergen. Er teilte Irena mit, dass er sich weiter kümmern wolle, er aber Irenas Erspartes benötige, um ihre Medikamente zu finanzieren. Irena gab ihm das Geld, bemerkte jedoch auch, dass die Hälfte ihres Geldes bereits von ihrem Konto verschwunden war. Deswegen begann Irena zu fasten und zu beten, in Hoffnung, das Geld wiederzubekommen. Ihr körperlicher Zustand wurde derweil immer schlechter. Schwester Anastasia beobachtete Irena dabei, wie sie ihren Kopf gegen die Wand schlug und dabei Schlaflieder summte. Immer wieder musste Irena in ihr Zimmer eingesperrt werden. Und schon bald entschlossen sich Vater Daniel und Schwester Nilanisa dazu, Irena zu fesseln und sie zu knebeln. Vater Daniel nutzte sogar Wrestling-Übungen aus seiner Zeit im Highschool-Sport, um körperlich die Macht über Irena zu erhalten. Die Schwestern versuchen, Irena immer wieder zu füttern. Doch diese spuckt das Essen immer wieder aus und sagt den Anwesenden, dass der Teufel gekommen sei, um sie zu holen. Das war genug für Vater Daniel. Er weiß, was zu tun ist. Er lässt die gefesselte Irena in den Anbau der Kirche des Klosters bringen. Er wird ihr heute Nacht den Teufel aus dem Leibe treiben, sie vom Dämon befreien, der ihren Körper und ihre Seele befallen hat und nicht mehr loslässt. Die Nonnen konstruieren aus den Baumaterialien, die überall wegen der Fertigstellung des Klosters herumliegen, eine Art Holzkreuz. Am 30. Juli 2005 wird Irena Konnichi an das Holzkreuz gebunden. Statt der Seile liegen nun feste und kalte Stahlketten um ihre Hände und Füße. Und sie legen eine weitere Kette um Irenas Hüfte. Ihre Brust binden sie ebenfalls fest. Vater Daniel beginnt zu beten. Heiliger Basilius, du großer Anhänger Gottes, hilf allen und auch mir. Verteidiger der Orthodoxie, verteidige auch uns, die wir deinem Glauben folgen und neben dir stehen. Großer Anhänger Gottes, bete zu ihm für dein ganzes Volk und auch für mich, der ich unwürdig bin. Starker Ritter und Führer von Ostrog, schütze uns vor den sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Aufgewachsen in serbischer Erde sei das Licht vor Gott, sei unser Licht und erleuchte unseren Weg und lasse die Dunkelheit verschwinden. Mit Gebet und Tränen hast du die kalten Felsen von Ostrog erwärmt. Bitte wärme unsere Herzen mit Gottes Geist, damit wir gerettet werden können. Aus allen Ecken der Welt kommen die Schwachen und Kranken an dein Grab und du hast ihnen geholfen, die Dämonen und den Teufel vertrieben und ihre Seelen und Körper geheilt. Bitte hilf weiter den Getauften, den Ungetauften, allen und auch mir. Du hast den kämpfenden Brüdern Frieden gebracht. Bitte bringe auch weiteren Frieden, hilf den Zerrissenen, mach die Traurigen glücklich, beruhige die Sturköpfe, heilige die Kranken. Heiliger Basilius, o Wundertäter, Vater unseres Geistes, höre und erfülle die Geister deiner Kinder im Namen Jesu Christi. Unter dem Knebel hört man gedämpfte Schreie, die aus Irenas Körper weichen wollen. Doch Vater Daniels Plan, die diabolischen Mächte aus Irena herauszubeten, scheint auch nach Stunden des Betens nichts zu nützen. Sie bringen Irena, die immer noch am Kreuz festgebunden ist, auf die Veranda und legen sie auf eine Decke, lassen sie einsam zurück. In den nächsten 2 Tagen geht der Albtraum weiter. Der Exorzismus sei noch immer nicht vorbei, so Vater Daniel. Essen und Trinken verweigert Irena weiterhin. Schließlich beginnt sie aus dem Mund zu schäumen. Irena wirkt ruhiger, gelassener, ihre Stimme ruhig und zerbrechlich. Die Schwestern scheinen erleichtert, binden Irena von ihren Fesseln los, tunken Brot in warmem Tee und versuchen ihr aufzuhelfen. Doch Irena reagiert kaum, hängt schlapp an der Seite der Arme von Nilanisa und Anastasia. Ihr Atem ist kaum noch zu erkennen. Ihr Gesicht wirkt verändert, erinnern sich die beiden Ordensschwestern. Schwester Anastasia, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich absolviert hatte, holte das Stethoskop und legte es auf Irenas Brust. Nur leicht war ein dumpfes Klopfen zu hören. Und Anastasia rief in den Raum erneut, den Krankenwagen zu rufen. während die Anwesenden auf die Ankunft des Krankenwagens warten, waschen sie Irena und ziehen ihr frische Kleidung an. Die Spuren der letzten 3 Tage werden beseitigt. Sie ziehen Irena nicht etwa ihre eigene Kleidung an, sondern das Gewand, gegen das sie sich so stark gewehrt hatte. Dann wird schließlich auch Vater Daniel über Irenas Zustand informiert. Im Krankenwagen werden ihr 6 Dosen Adrenalin verabreicht. Als sie das Krankenhaus erreicht, war sie bereits tot. Die Polizei wurde von den ÄrztInnen des Krankenhauses benachrichtigt, die von den Ketten hinterlassenen Spuren an ihren Hand- und Fußgelenken bemerkten. Die Autopsie von 2005 ergab, dass Irena an Dehydrierung, Erschöpfung und Sauerstoffmangel gestorben war. Pater Corrigano und die 4 Nonnen, die ihm geholfen hatten, wurden wegen Mordes und Freiheitsberaubung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für Corrigano. Doch er wurde 2007 zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, während die Nonnen zu Haftstrafen zwischen 5 und 8 Jahren verurteilt wurden. Viele Menschen waren im Gerichtssaal anwesend, um Pater Corrigano zu unterstützen und waren bei der Urteilsverkündung verzweifelt. Doch Pater Corrigano sagt nur: "Ich erkenne nur Gott als meinen Richter an." Das Berufungsgericht reduziert seine Strafe auf 7 Jahre und Corrigano wurde im November 2011 nach Verbüßung von 2/3 seiner Strafe auf Bewährung freigelassen. Als Irena Conici bei ihrer Beerdigung in ihr Grab gesenkt wurde, hörte man Donnerschläge, woraufhin Corrigano zu dem Schluss kam, dass der Wille Gottes erfüllt wurde. Tatsächlich gab es aber an diesem Tag ein Erdbeben östlich von Rumänien mit einem Wert von 6,2 auf der Richterskala. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich. 6,2 ist ein starkes Erdbeben, ja.
Mehr als 250 Leute waren auf Irenas Beerdigung anwesend. Irenas Mutter Elena, die 50 Jahre alt ist, bereits auf Gehhilfe angewiesen ist und nicht mehr als umgerechnet 40 Euro Rente im Monat erhält, war ebenso bei der Beerdigung ihrer Tochter anwesend. Auch anwesend ist Irenas Bruder Vasile, der bis heute noch in dem Kloster lebt. Wie er es finde, was man mit Irena gemacht habe, er antwortet: "Es ist besser so. Sie war eine Sünderin. Sie hat sich dem Teufel hingegeben." Ob er sie nicht vermisse? Doch sehr. Aber es ist wichtiger, dass ihre Seele jetzt im Himmel ist. Mehr ist nicht aus Vasile herauszuholen. Die rumänisch-orthodoxe Kirche schloss das Kloster und ließ Corrigano des Amtes entheben. Im Jahr 2014 wurde jedoch festgestellt, dass die Todesursache tatsächlich auf eine Überdosis Adrenalin zurückzuführen war, die im Krankenwagen verabreicht wurde. Der Gerichtsmediziner Dan Giorgio erklärte: "Ich gehörte zu dem Team, das die Exhumierung der Leiche der Nonne durchführte. Es wurde festgestellt, dass die Frau an einer Überdosis Adrenalin starb. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nicht, warum die Richter das nicht berücksichtigt haben." Pater Corrigano erklärte: "Mein größter Fehler war, dass ich den Krankenwagen gerufen habe, als ich sah, dass sie sich nicht bewegte. Ich glaube, sie starb, weil die Sanitäter, die mit dem Krankenwagen kamen, versuchten, sie wiederzubeleben, indem sie ihr zu viel Adrenalin gaben. Hätte ich den Krankenwagen nicht gerufen, ginge es ihr jetzt gut." In Tanaco behaupten viele Menschen weiterhin, dass Konichi tatsächlich besessen und nicht geisteskrank war, dass Corrigano sein Bestes getan habe, um ihr zu helfen. Vor dem kleinen Rathaus von Tanaku flattert die EU-Fahne. Bürgermeister George Foksha hofft, dass Europa ihm irgendwann die Dorfstraße pflastern wird. Aber der 54-Jährige macht sich Sorgen. "Ihr müsst den Eindruck haben, hier gibt's ja nur Verrückte. Erst Dracula, dann Ceausescu und jetzt Corrigano. Aber die Menschen hier haben auch andere Sorgen, als sich um den Teufel zu scheren." Raffi, crazy Fall, oder man denkt, der ist fucking 1800 irgendwann oder noch früher passiert. Und ich muss mir die ganze Zeit in Erinnerung rufen, das war 2005, dass sie die da auf dieses Holzkreuz gestreckt haben.
Ja, ja.
Was sind deine Gedanken auch zu der Verurteilung später und zu diesem Adrenalin-Gedöns im Krankenwagen oder zu dem ganzen Fall? Erzähl erstmal.
Ach, es ist halt wie bei diesen religiös fanatischen Fällen immer so, dass man den Leuten halt wünschen würde, dass sie ordentliche Bildung genossen haben.
Die er ja offensichtlich nicht genossen hat.
Nö, das ist ja...
Oder von wem sprichst du jetzt? Generell? Ja,
generell. Okay. Ich meine, es ist ja auch eine Krankenschwester gewesen, was die zitiert, die dann schon diesen Aberglauben mit sich trägt. Und das, ich meine, das hast du ja auch in unserer Gesellschaft heute noch. Jetzt würden die Leute ja nicht auf die Straße gehen, weil sie nicht an die Wissenschaft glauben. Und das finde ich halt schade. Auf der anderen Seite, ich meine, er wurde zu Unrecht wegen Mordes verurteilt.
Der Tanaku. Der Korrigano, Entschuldigung.
Ja, genau. Das war ja dann nicht seine Schuld, wobei man ja doch davon ausgehen musste, dass sie wahrscheinlich gestorben wäre.
Naja, man hätte auch nicht den Krankenwagen rufen müssen, wenn nicht vorher das alles gelaufen wäre.
Ja, also ich finde die Strafe insofern ist gerechtfertigt, dass er, glaube ich, ins Gefängnis ist. Und er hat ja auch nicht viel abgesessen. Der hat am Ende ja nur 5-6 Jahre gesessen im Ganzen, höchstens, wenn nicht sogar noch weniger.
Der hätte halt eigentlich von vornherein gar nicht, sagt man, praktizieren bei Priestern oder predigen dürfen oder ja. Und das ist halt auch wieder so ein Typ, der halt ne so ein Kult um sich schert, der so die Leute anzieht. Ne? Das ist halt wieder genau was, wo man sich halt nicht wundert, dass es passiert ist.
Ja, das ist halt ähnlich wie dieser Fall, den wir aus Mexiko hatten. Das sind auch Leute, die nicht viel haben. Da gibt es halt auch einfach nicht viel Bildung. Die wachsen halt auf damit.
Große Hoffnung da reinsetzen.
Ja, die Trost finden einfach auch im Glauben.
Vielleicht auch nicht so viel über psychische Erkrankungen Bescheid wissen. Zum Beispiel als die Freundin, also die Paraskeva, von ihrem Trauma erzählt und sie hin und her anfängt zu schaukeln. Ne? Das ist ja super traumatisierend, dass sie das einfach so neben ihr erzählt. Ne? Und die ist ja schon mitten in so einem in einer Psychose oder Ähnlichem drin. Das ist ja einfach. Und ich finde es auch krass, dass sie da so hinten zurückgeschickt wurde. Ich meine, klar, in dem Moment ist bei ihr zu Hause. Ne? Ich kann dir auch mal Bilder von der, wie heißt das? Ich weiß nur auf Englisch, von der Wake. Wie heißt das? Heißt es auf Englisch Wake? So von der
Totenfeier.
Und das sieht halt aus, nicht nach 2005 aus. Aber vielleicht ist das auch einfach nur mein vorurteilsmäßiges Denken.
Ja, das Bild ist halt nicht die beste Qualität, ich glaube deswegen.
Ich finde es aber auch schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin. Das
sind halt Nonnen, ne? Die sind halt ganz in Schwarz gekleidet.
Ja. Ja, das, ich muss immer da hinten links ins Bild gucken, das finde ich ein bisschen gruselig.
Ja, das ist gruselig.
Ja, also wenn ihr mal nach hinten links dann ins Bild guckt, das gibt es einen kleinen Schrecken.
Ich habe aber noch zwei Fragen. Mhm. A, ist den Sanitätern was passiert? Weißt du das?
Du meinst, ob die verurteilt wurden? Ja. Dazu habe ich tatsächlich in keinem der Artikel was gelesen.
Okay. Und dann zweiter Punkt. Wieso wurde die denn wieder exhumiert?
Um zu gucken, woran hattet ihr liegen?
Ja, gut,
oder meinst du, auf welcher Grundlage?
Ja, klar. Weil
die sind doch in Berufung gegangen, meinte ich.
Ach, okay. Ja, das kann natürlich sein, ja, dass das
also
in dem
Zuge
dann
passiert
ist. Also die sind
ja im Beruf, so habe ich das verstanden, dass in dem Zuge dann das nochmal alles geklärt wurde.
Ja, verrückt. Auf jeden Fall auch eine ganz seltsame Wende. Und ich finde es aber auch seltsam, dass die Sanitäter dann das nicht einschätzen konnten, wie viel Adrenalin die da geben müssen. Also
jo, keine Ahnung, vielleicht hat die aber schon wirklich so, du musst dir halt mal vorstellen, was die 3 Tage mit der gemacht haben. Ich finde, also klar, es ist nicht zu entschuldigen, dass die der zu viel Adrenalin gegeben haben. Aber ich sehe irgendwie die Hauptschuld bei den Leuten, die das 3 Tage mit der durchgeführt haben.
Ja, ja.
Umgebracht haben, für mich haben die beide am Ende getötet. Aber ne, der Krankenwagen, wie gesagt, hätte nicht gerufen werden müssen, wenn die nicht an fucking Holzkreuz genagelt hätten. Und die war ja psychisch völlig fertig. Ich weiß nicht, ob der Fall Anneliese Michel was sagt.
Ja, du erzählst ungefähr einmal im Monat davon.
Aber du hast noch nie...
Nein, habe ich nicht.
Okay, dann würde ich jetzt gerne...
Also, Kathi wollte mich fragen, für alle, die nicht in unserer Beziehung sind, ob ich schon mal die Sprachaufnahmen gehört habe, die es davon gibt.
Aber
nein, habe ich nicht.
Du weißt ungefähr von dem Fall. Was weißt du denn von dem Fall von Anneliese Michel?
Ich weiß gar nicht, wann der war, in den 60ern. Kann das sein?
Also wann genau? Ich meine, es wäre in den 60ern. Was mir aber mal hängen bleibt an dem Fall, ich habe den auch schon
super... Also das ist ein Exorzismusfall hier in Deutschland.
Genau, ist ein Exorzismusfall, wo auch die Eltern daran geglaubt haben, dass sie besessen ist und sogar auch am Ende nochmal die Leiche von ihrer Tochter haben exhumieren lassen, um zu beweisen, dass sie wirklich vom Teufel besessen ist. Also so, dass die Leiche nicht mehr da ist und so. Also völlig krank. Und die ist halt auch gestorben dann an, Unterernährung und sonst was. Okay, bist du bereit, Raffi? Kannst du ja gleich noch
starten? Ich möchte das nicht hören. Ganz einfach. Wolltest du mir das jetzt vorspielen?
Ich hab jetzt gedacht, darauf baut es jetzt auf.
Nee, ich möchte es aber nicht hören, weil ich mich davor grusel. Und es ist jetzt hier ja auch schon fast 9:30 und dann kann ich nicht schlafen gleich.
Okay, warte da mal schnell aus. Aber darauf hat es jetzt eigentlich aufgebaut. Kannst du dir dann die Ohren zuhalten, dass die Zuhörer das hören können?
Ja, okay.
Okay.
Ja, und den anderen sind hier noch mehr da.
Okay, Raffi hat es ein bisschen durchgehört. Oh nein, ich kann es nicht gut sehen, wenn du so Angst hast. Ja, also ich denke mal, ihr kennt sie alle, diese Aufnahmen. Und man hört halt wirklich, ne, also das hat ja nichts mit, dass die Leute vom Teufel besessen sind, zu tun. Die Leute sind halt wirklich, haben eine psychische Krankheit, ist halt eigentlich auch nicht lustig. Aber es ist ein bisschen gruselig. Ich gebe das zu. Ich weiß nicht, wir haben ja alle vielleicht den Tatort gesehen vor 2 Wochen. Der war aber richtig schlecht. Aber da ging es ja auch so ein bisschen um der ganze Tatort ging eigentlich um Exorzismus und auch um Exorzismus in Deutschland.
Nee, in Österreich.
In Österreich, Entschuldigung, du hast recht. Aber tatsächlich, Exorzismus gibt es auch in Deutschland. Aber da gibt es natürlich Regeln. Kennst du die Regeln in Deutschland, wie hier Exorzismus durchgeführt werden kann?
Nee.
Also, ja, mach dich bereit.
Muss ich jetzt mich gleich wieder aufregen über die katholische Kirche, ja, oder?
Was meinst du, warum wir den ganzen Spaß hier machen?
Gut.
Also, in Deutschland muss Exorzismus vom örtlichen Bischof genehmigt werden.
God damn it.
Und jetzt kommt der sicke Part of it, wofür ein medizinisch-psychologisches Gutachten nötig ist. Heute muss sich der Exorzist vor dem Vollzug eines großen Exorzismus Gewissheit verschaffen, ich kann das nicht laut vorlesen, dass wirklich eine Besessenheit vorliegt und kein Trauma und keine Krankheit. Da er selbst das nicht beurteilen kann, ist unbedingt das Urteil unabhängiger PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen einzuholen. So, welcher Psychiater oder Psychiaterin...
Da weiß man direkt, wo die studiert haben und ihre Ausbildung gemacht haben.
WTF, es wird dir kein gut ausgebildeter Psychiater oder Psychotherapeut sagt, nee, das ist jetzt nix, das ist keine Krankheit, das ist der Teufel. Das kann ich sagen, das ist der Teufel, habe ich gesehen, habe ich gemerkt, ist keine Halluzination, Psychose, was weiß ich, ist der Teufel. Hier hast du, also hä? Ich kann das nicht fassen, dass das...
Aber gibt es denn Exorzismen in Deutschland? Wird das durchgeführt?
Also so unter der Oberfläche. Es gibt eine super interessante Doku von, ich glaube, es ist von Y-Kollektiv, die das so ein bisschen geguckt haben, ob das gibt. Aber es gibt zum Beispiel in Polen immer ein Treffen, wo dann die ausgebildet werden und dann gehen auch Pater und...
Ja, ja, das kenne ich. Das ist irgendeine Doku, ne?
Ja. Also ich habe halt recherchiert, dass in 30 Ländern Exorzisten mit dem offiziellen Segen der Kirche arbeiten dürfen. Und die katholische Universität Regina Apostolorum, heißt es so, ja, in Rom, gibt auch Seminare über Theorie und Praxis zum Kampf gegen das Böse. Falls ich anmelden willst, kannst du online
gegen
machen.
Gegen die dunklen Künste ist das.
Kostet 300 Euro Kursgebühr plus 250 Euro für die Übersetzung ins Englische. Nächster Termin wäre im April.
Geilo.
Ja.
Und kann man das machen, ohne Gewalt zu sein? Wahrscheinlich nicht.
Sollen wir das mal ausprobieren? Nee, probieren wir nicht. Das
wäre schon awesome.
Ja, in Italien ist aber die Exorzismusnot wohl ganz besonders groß. 500.000 Fälle, so berichtet ein mit allen Weihwassern gewaschener Exorzist, wartet dort jedes Jahr auf tätigen Widerstand. Nach den Parlamentswahlen dort könnte sich da wohl zusätzlicher Bedarf ergeben, so hieß es dann. Das war bei Deutschlandfunk Kultur, habe ich das gelesen. Und da habe ich dann noch ein ganz interessanten und sinngebenden Abschnitt gefunden, den ich dir gerne vorlesen würde.
Von Deutschlandfunk Kultur.
Ja, genau. Auch in Deutschland, so vermuten Kenner der Szene, seien es 2 bis 3 Teufelsaustreibungen täglich unter den Augen der katholischen Kirche. Das zu deiner Frage eben. Hinzu kommen 6 bis 7 aus den Reihen der Freikirchen und der esoterischen Szene. 10 pro Tag, also 3.000 bis 4.000 im Jahr, nicht gerechnet die Rituale, etwa der muslimischen Gemeinde, die zwar in berufsständischer Hinsicht weniger stringent organisiert sind, dafür aber sensibler reagieren, etwa wenn sie auch Homosexualität als Beweis für die Anwesenheit des Teufels deuten und entsprechend drastisch handeln. Dazu gehe ich nochmal kurz jetzt ein. Es gibt natürlich auch noch, da habe ich auch eine Doku drüber gesehen, Anbieter oder Ärzte und Ärztinnen, die Homosexualität in Deutschland behandeln.
Ist aber doch jetzt verboten, oder?
Es ist verboten, aber es gibt noch Ärzte und Ärztinnen, die das praktizieren.
Ja, krass.
Also, was heißt praktizieren? Das ist ja kein Praktizieren, das ist ja Scheiße labern des Todes. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Vielleicht hilft der Rat eines katholischen Geistlichen aus der norddeutschen Diaspora. Erstmal Sozialarbeit leisten, erstmal Seelsorge verabreichen oder eine handfeste Psychotherapie. Und dann vielleicht erkennen, dass der wahre Satan unter ganz anderen Namen auftritt, nämlich als Krieg und Hass, als Dummheit, Gier und Selbstherrlichkeit.
Ja, gibt ja nicht nur dumme Menschen in Ämtern in der katholischen Kirche.
Nee. Aber ich kann das nicht fassen, dass es wirklich, welche Psychotherapeuten und Therapeutinnen machen das?
Naja, sollte die halt auch religiös einigermaßen fanatisch drauf sein.
Aber wie kann das denn legal sein? Wie kann das legal sein, dass man das attestieren darf?
Naja, es wird halt nicht legal sein. Das ist ja Freiheitsberaubung. Beziehungsweise, wenn sich halt, das war ja auch im Tatort der
wenn
Fall,
sich einer selbstständig
wenn sich halt einer selbstständig dessen unterzieht, was willst du da als Staat gegen machen?
Ja, aber das Problem ist, die Leute können das ja meist nicht mehr so selbstständig einschätzen und das müsste ja dann eigentlich jemand professionellen
aufhalten. Ja, das musst du aber erstmal einwandfrei nachweisen, dass jemand das nicht kann. Es ist ja gar nicht so einfach nachzuweisen vor Gericht, dass jemand sich nicht bewusst war, auf was er sich da einlässt. Beziehungsweise umgekehrt, naja, Schuldunfähigkeit ist ja gar nicht, also da musst du ja schon irgendwie psychotisch sein oder aber, da reicht ja nicht nur eine psychische Erkrankung aus.
Naja, aber ich denke mal, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man vom Teufel besessen ist, hat man dann nicht eine psychotische Erkrankung?
Kathi, es gibt auch Leute, die denken, die Erde sei eine Scheibe. Es gibt auch Leute, die sagen, die denken, wenn sie sich impfen lassen, kriegen sie Gift gespritzt. Okay. Und die sind nicht psychotisch oder psychisch krank.
Was meinst du, wie viel Prozent von der Querdenker-Szene schon mal einen Exorzismus hatten?
Oh, fair enough. Ich denke, die Zahl ist definitiv höher als im Rest der Bevölkerung.
Ich denke auch auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde mal so ein schamanisches Ritual mitmachen.
Ja, das würde ich auch.
Wir können mal in so eine Schwitzhütte gehen oder sowas.
Wir können mal irgendein Walpurgis-Nachtritual nächstes Jahr mitmachen.
Okay, was ich auf keinen Fall machen würde, wäre dieses, wie heißt das? Ayahuasca?
Oh, nee.
Ey, das ist, ich habe ja ganz schlimme Angst vorm Erbrechen, ne? Ich finde es ganz, also wer findet das schon schön, aber ich habe da halt richtig Angst vor. Warum? Dann liegen die da alle in so Hütten und haben alle schon so einen Eimer neben sich.
Sich zu reinigen, Kathi.
Es gibt auch so, ich habe über jeden Scheiß schon eine Doku gesehen, ihr wisst es. So Froschgift trinken. Ich weiß gar nicht mehr.
Stirbt man davon nicht?
Ich weiß nicht mehr, ich muss es dir gleich auf jeden Fall nochmal zeigen.
Okay.
Ja. Hast du den Film der Exorzist?
The Exorcist. Ja, ich glaube, der Exorzist heißt das. Ja.
Hast du den schon mal gesehen?
Nee.
Du hast noch nicht den...
Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe mich als Kind nie getraut.
Also Jeffrey Dahmer hat es auf jeden Fall oft gesehen.
Ja, okay. Aber nur den dritten Teil, oder?
Ich weiß, er hat ja nur den dritten Teil gesehen. Ja gut, als Kind, Raphael, das ist auch kein Film, den man sich einfach als Kind angucken sollte. Aber Raffi, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, du würdest es auch heute nicht schaffen, dir den anzugucken. Oder mein
Sehr
Gott,
gruselig.
Die liegt halt so auf dem Bett und sagt so, okay, mein Gott. Okay, die sagt auch schlimme Worte.
Vielleicht, wenn ich betrunken bin, muss ich darüber lachen, aber...
Ich glaube, du machst dich stark ein, Raffi. Da hast du stark Angst vor.
Also, ich mach mich doch nicht ein, Kathi.
Du kannst, weißt du, wie die eben stark die Ohren zugehalten haben?
Ja, weil ich das jetzt heute Abend nicht hören will. Ich bin heute ein bisschen müde und ein bisschen gestresst und so und dann...
Du kannst gleich Hans haben, wenn wir das gucken.
Hans ist unsere neueste...
Errungenschaft.
Unser neuestes Familienmitglied.
Vielleicht können wir direkt in unsere Beruhigungskategorie kommen.
Ihr kriegt auf jeden Fall eine Story mit Hans, auch an, ich sag mal, dem prekärsten Ort, in dem er so auftaucht in der Wohnung.
Also Hans, ich habe mit meiner Mama Gartensachen geholt, weil wir haben ja jetzt einen Garten und dann stehen wir da im Quengelbereich von der Kasse und das Marketing hat auf jeden Fall eins auch funktioniert. Yo. Ich habe halt zu meiner Mama gesagt, oh, guck mal Mama, da sind so Tiere, die so Wärmekissen integriert haben, so Dinkel und Lavendel. Raphael sagt, der stinkt. Ich finde, der riecht halt nach einer Mischung aus Cannabis, Lavendel und Dinkel. Nice. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so lange gesagt, Mama, guck mal, das ist ja in Faultierform und so. Meine Mutter fand es auch schon richtig süß. Auf jeden Fall ist er dann im Einkaufswagen gelandet und Hans ist für, jetzt muss ich dir sagen, wie viel er gekostet hat. Schätz mal, wie viel Hans gekostet hat.
Zu viel?
Komm, sag eine Zahl.
15 Euro.
Nein.
8 Euro.
Mehr als 15.
Was? 30 Euro.
24,99 Euro. Boah. Guck ihr den doch mal an. Wir machen euch auf jeden Fall ein Foto.
Wir machen euch ein Foto. Könnte unser neues Maskottchen werden.
Ja, das wollen süße. Dann können wir dem auch Ofenkäse füttern. Na, auf jeden Fall ist Hans ein super süßes Wärmefaultier. Und wir haben aber keine Mikrowelle.
Stopp. Ihr kriegt ein Bild. Kathi erzählt das jetzt nicht, sondern ihr kriegt ein Bild.
Oh, wo Hans sich aufhält?
Ja.
Okay, gut.
Oder ein Video.
Okay.
So, jetzt,
also Hans ist jetzt offiziell das Ofenkäse-Maskottchen.
Ja.
Okay.
Jetzt
sind wir schon, sorry.
Ja, jetzt, wo wir schon so, ich wollte mal überleiten zu den Kategorien
ja,
heute.
Ja, mach das mal.
Ja, ich also wollte halt sagen, wo wir jetzt schon hier am Dummlabern sind, du hast irgendwelche Kategorien mitgebracht, schieß los.
Naja, irgendwelche, du kennst ja, es gibt ja nur.
Oh
my.
Money.
Guilty pleasure.
Guilty pleasure.
Und. Ah ja.
Overrated, underrated.
Ich habe heute tatsächlich nur ein Guilty Pleasure in Kombination mit einem Oh-Mann-Ey dabei. Also, wir sind wieder im Garten. Ich mache mit meiner Mama. Das war wirklich peinlich. Also, ich habe mir im Obi, darf ich den Namen nennen?
Jo.
Bieb sonst einfach. Ich habe mir im Obi, das ist ja nicht gewesen, habe ich mir so einen Fugenkratzer geholt. Jetzt wollte ich schon wieder fast die Marke sagen. Einen guten Fugenkratzer, weil es gab nur den. Und wir haben Fugen ist ja klar. Wenn ich Fugen kratzen will, brauche ich irgendwie Fugen. Und die sind halt krass mit Moos und Erde bedeckt. Und ich mache euch mal ein Video davon, wenn man halt es schafft, eine Fuge komplett rauszukratzen, kommt da so eine geile Moos-Erdwurst raus an einem Stück. Und das hat mich halt so gesatisfied an diesem Tag. Und dann habe ich halt zu meiner Mutter geschrien, guck mal Mama, wie geil, ey, ich habe gerade eine Wurst an einem rausbekommen. Guck mal, wie geil diese Wurst aussieht. Und dann gucke ich nach oben, gucken da einfach zwei Nachbarn runter, die sehen, wie ich dieses Moos-Erden-Wurststück halte. Und die haben aber vorher nur gehört, dass ich gerufen habe, guck mal, was ich für ein langes Wurststück gemacht habe. Und es war
Comedy Gold.
Ich hoffe, die nehmen nie ein Paket von mir an. Ja, das war mein Oh Money und Guilty Pleasure. Also Guilty Pleasure Fugen kratzen. Falls wer noch Fugen übrig hat, ich komme vorbei.
Jut.
Hast du ein Guilty Pleasure? Ich habe nämlich sonst eine Kategorie für dich dabei.
Guilty Pleasure. Oh ja, ich habe ein Guilty Pleasure. So Sprinter fahren. Das ist mein Guilty Pleasure. Ich liebe das.
Echt? Warum?
Ich freue mich. Es gibt ja im Umzug oft nicht viel, worüber man sich freut, außer dass man vielleicht in eine schönere Wohnung zieht.
Und belegte Brötchen. Es gibt immer belegte Brötchen.
Ja, aber ich freue mich tatsächlich aufs Sprinter fahren. Ich finde das saugeil.
Wenn man da so hoch sitzt, oder?
Ja, man sitzt so hoch und man kann halt cruisen.
Du sollst mit dem Ding vernünftig fahren, Raphael.
Ja, mache ich doch, aber es ist halt trotzdem cool.
Okay. Das heißt, ich schenke dir einfach mal zum Geburtstag so eine Rundfahrt mit dem Sprinter.
Ja, oder ein Sprinter.
Geschenkt.
Können dann ja Hashtag Vanlife machen.
Oh ne, auf gar keinen Fall, Alter. Es ist sau teuer, da geht immer irgendwas kaputt. Nee, kein Bock drauf. Das wäre mein Overrated, so Van-Ausbau.
Ja, vor allem so Sprinter-Ausbau. Also ich hätte nichts dagegen, so einen VW-Bus zu haben, der so ein bisschen komfortabel ist. Aber mir so einen Van auszubauen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Nee.
Ich glaube, wir beide sind auch nicht.
Nicht gemacht
dafür. Für das Campen schon, aber für den Ausbau überhaupt nicht. Ja, wir hoffen, euch hat die erste Folge. Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie die erste Folge wieder. Euch hat die Folge gefallen. Und wir haben auf jeden Fall dann in 2 Wochen wieder eine spooky Folge für euch dabei. Und bis dahin freuen wir uns wieder zurück zu sein und sagen nur noch und schon wieder Tschüss.